stehen. Und da das letzte Lied vor der Predigt ist, dürfen die Kinder diese Gelegenheit nutzen und in ihre eigenen Gruppen zu gehen.
Ja, gemäß Predigtplan wollen wir heute gemeinsam einen Blick auf das erste Gebot werfen. Das Wort hierzu, das finden wir im 1. Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Da steht geschrieben, und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus dem Diensthause geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist vergleichsweise ein kurzer Text, aber der Inhalt ist recht groß. Mit diesen Worten begann der Herr, den Kindern Israels seine Regeln für ihr neues Leben vorzustellen. Und das, nachdem er sie aus der Sklaverei in Ägypten geführt hatte. Und er tat das durch seinen Propheten Mose. Die 10 Gebote sind ja unter uns Christen bestens bekannt. Ich habe sie schon in der Grundschule und im Religionsunterricht und auch im Konfirmandenunterricht gelernt, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch in diesem Raum dürfte wohl jeder sagen, dass er die Gebote kennt. Denn die 10 Gebote zu kennen, gehört ja gerade zur Grundausbildung eines Christen. Und wenn wir jetzt also über das erste Gebot sprechen, dann werden vielleicht viele nichts Neues erwarten. Aber in diesem Denken steckt auch eine Gefahr, nämlich die Gefahr, dass wir im Laufe der Jahre lernen, den Text als schon bekannt zu überfliegen, weil wir meinen, da gibt es nichts Neues mehr. Aber selbst wenn wir die Gebote aus dem Kopf aufsagen könnten, dann bedeutet das nicht, dass sie auch in unserem Herzen leben. Haben wir uns denn jemals Zeit genommen, über das erste Gebot Wort für Wort nachzudenken? Nicht umsonst aber sagt der Herr, dass der Mensch von einem jeglichen Wort Gottes lebt. Das bedeutet, dass Gott kein einziges unnützes Wort sagt. Und er sagt es nicht nur einmal, sondern erinnert uns ja auch daran. Johannes 14. Und das wiederum bedeutet, wenn wir sein Wort mehrfach hören, dann, weil der Herr es für nötig hält, uns immer wieder daran zu erinnern. Allein die Worte "der Herr" finden wir weit mehr als 3000 Mal in der Schrift. Und ich denke, es ist nicht ein einziges Mal zu viel. Jedes seiner Worte bedeutet Leben. Alle Worte Gottes sind durchläutert. Und was er sagt, ist siebenfach bewährt. Das finden wir alles in dem Psalm. Ich vergleiche das Wort Gottes manchmal mit einem großen Haus. Man kann es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, vom Norden oder vom Süden, vom Osten oder vom Westen, von oben oder von innen, morgens oder abends, bei Regen oder bei Sonne, im Sommer und im Winter. Es erscheint immer wieder in einem anderen Licht und es bleibt doch stets dasselbe Haus. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Wir können es aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten und je nach Lage wird es uns immer wieder neu und anders offenbart, aber es bleibt doch stets dasselbe ewige Wort. Vielleicht fragt jemand, aber wenn wir uns so intensiv mit einem jeglichen Wort befassen sollen, was ist dann mit den vielen Bibelübersetzungen? Das ist eine naheliegende Frage. Und ich denke persönlich, die vielen Übersetzungen tragen auch nicht selten zur Verwirrung der Gläubigen bei. Aber es geht nicht um alle Schrift, die gut übersetzt ist, sondern es geht um alle Schrift, die von Gott eingegeben ist. Nicht eine gute Übersetzung öffnet uns das Verständnis für die Schrift, sondern es steht geschrieben, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Fleisch und Blut wird es uns nicht offenbaren, sondern unser Vater im Himmel. Es geht also nie um Buchstaben oder Formulierungen, sondern ausschließlich um Offenbarung. Und die geschieht durch den Vater und durch den Sohn und durch den Heiligen Geist, von dem der Herr sagt, der wird euch alles lehren und erinnern euch alles des, was ich euch gesagt habe. Es ist also die Kraft des Heiligen Geistes, die das Wort Gottes lebendig macht. Jona predigte 9 Worte, und eine Weltstadt tat Buße. Das sagt uns, wenn der Heilige Geist redet, dann versteht das Herz. Der Abschnitt heute beginnt mit den Worten: Und Gott redete alle diese Worte. Das bedeutet, dass die Gebote keine Menschenregeln sind, sondern es sind die Gesetze Gottes vom Himmel, die Gott selbst an Mose übermittelt hat. Und der Herr beginnt mit den Worten: Ich bin der Herr, der ich dich aus Ägyptenland und aus dem Diensthause geführt habe. Gott beginnt seine Rede nicht mit einem Gebot, sondern mit einer Information. Und wenn wir diese Information genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass in diesen ganz wenigen Worten einige Botschaften enthalten sind. Gott stellt sich vor, er sagt: Erstens, ich bin. Zweitens, ich bin der Herr. Drittens, ich bin der Herr, dein Gott. Viertens, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland geführt habe und aus dem Diensthaus. Gott beginnt also mit den Worten: Ich bin. Als Mose den Herrn fragt, welchen Namen er als seinen Auftraggeber nennen soll, wenn ihn die Ältesten Israels danach fragen würden, da sagt der Herr zu ihm: So sollst du zu den Söhnen Israels sagen: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin, das ist der Name Gottes. Und es ist die Information, dass Gott Realität ist und dass er gegenwärtig ist. Das ist hochaktuell. Denn wenn wir in den Medien unserer Tage die Wissenschaft über den Urknall und die Evolution hören, oder wenn wir die pathetischen Lösungsvisionen der Großen dieser Welt zu den großen Problemen unseres Planeten hören, dann werden wir schnell merken, dass die Existenz Gottes entweder völlig verneint oder einfach ignoriert wird. Gott existiert so gut wie nicht mehr im Wortschatz der offiziellen Welt. Und hier wird das Wort wahr: Die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott. Satan sagt zu den Menschen: Ihr werdet sein. Das hatte er zu Adam und Eva gesagt. Ihr werdet sein. Aber der Herr sagt: Ich bin. Das ist mein Name. Er nannte seinen Namen einmal im Garten Gethsemane. Und die Macht seines Wortes war groß, so groß, dass die Kriegsknechte zurückwichen und zu Boden fielen. Und darum beginnt Gott mit seinem mächtigen Namen: Ich bin. Und er fügt hinzu: Ich bin der Herr. Wissen wir das etwa nicht? Nun, da Gott niemals etwas Unbedeutendes sagt, ist es für uns lebenswichtig zu verstehen, dass er erstens ist und zweitens, dass er der Herr ist. Und Gott ist nicht irgendein Herr, sondern er sagt: Ich bin der Herr. Wenn das wahr ist, dass Gott der Herr ist, dann kann es keine andere Macht geben, weder neben ihm noch über ihm. Denn gäbe es eine Macht neben ihm, dann wäre er nur ein Herr. Und gäbe es eine Macht über ihm, dann wäre er nicht Herr. Wenn wir allein diese Worte annehmen, dann bedeutet das: Kein Universum, keine Evolution, kein Klima, weder Hohes noch Tiefes, weder Raum noch Zeit, weder Anfang noch Ende, können neben ihm oder über ihm stehen. Sonst könnte er nicht der Herr sein. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort, das ganze Universum und auch unsere Haare auf dem Haupt. Darum steht auch geschrieben: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr. Das bedeutet, der Anfang und das Ende ist eine Person, ein Wesen, nämlich Gott der Herr. Es ist kein Ort und kein Zeitpunkt. Vor ihm war nichts und nach ihm wird nichts mehr sein. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind ja alle Dinge und alles, was geschaffen ist. Römer 11. Er ist die Quelle, er ist die Kraft, er ist das Ziel. Er beginnt, er führt durch, er beendet. Und zwar alles. Und nun spricht er weiter und sagt: Ich bin der Herr, dein Gott. Der Herr hatte seine Gebote an alle Kinder Israel gerichtet. Aber er sagt hier nicht: Ich bin der Herr, euer Gott. Sondern er sagt hier: Ich bin der Herr, dein Gott. Die Worte: Ich bin der Herr, das ist eine allgemeingültige Information. Gültig für das ganze Volk Israel, aber auch gültig für die ganze Welt. Aber nach dieser Aussage wird er in dem ganzen Kapitel ausschließlich persönlich. Jedes seiner Gebote und für jedes Verbot wählt der Herr die persönliche Anrede. Du sollst und oder du sollst nicht. Damit sagt er: Du bist persönlich gemeint. Du bist persönlich gemeint. Und ich bin persönlich gemeint. Denn der Herr spricht ja zu jedem Menschen persönlich. Und er tut das auf mancherlei Weise. Nur achten wir das nicht. So steht es geschrieben. Aber Gott redet. Er redet durch die Schöpfung, durch Ereignisse, allgemeine oder auch persönliche Ereignisse, durch Ereignisse wie Kriege, Erdbeben, Seuchen, haben wir ja alles sehr nah erlebt. Er spricht persönlich durch unser Gewissen, und durch unsere eigenen Gedanken, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen, Römer 2. Und er spricht zu den Kindern Gottes durch den Heiligen Geist, der uns die Schrift öffnet. Und darum kann sich kein Mensch entschuldigen. Und hier sagt er zu jedem Kind seines Volkes persönlich: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst und oder du sollst nicht. Und mit diesen Worten, mit diesem Du, sagt er auch: Du bist allein vor Gott und ich bin allein vor Gott. Jeder wird sich allein vor Gott stellen müssen und wird Rechenschaft ablegen müssen. Aber nun fährt der Herr fort und sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthaus geführt habe. Wir, die wir ihm angehören, vergessen schnell unsere unrühmliche Vergangenheit. So auch das Volk Israel. Aber sie waren zuvor verloren. Etwa 1,5 Millionen Menschen fest in der Hand des Fürsten dieser Welt. Und es war ihnen aus eigener Kraft überhaupt nicht möglich, sich zu befreien. Sie wurden derart geknechtet, dass sie selbst Mose nicht mehr hören konnten vor Angst und Seufzen und harter Arbeit. Es wird so berichtet. Und in dieser Sklaverei waren sie ja Jahrhunderte gefangen. Und der Herr musste das ganze Land mit schwersten Katastrophen überziehen, bis Pharao endlich sein Volk freigab. Und dann musste auch er noch mit seinem ganzen Heer vernichtet werden. Sonst wären sie nicht freigekommen. Und auch das Schicksal Israels ist das historische Vorbild für unsere Erlösung. Denn jeder Mensch dieser Welt ist von Natur aus verloren. Und auch jedes Kind Gottes lebte vor seiner Befreiung in der Finsternis und in der Knechtschaft der Sünde, bis es der Herr berufen hat von der Finsternis in das wunderbare Licht Gottes. 1. Petrus. Leider wird der Glaube an Jesus in unseren Tagen zunehmend als eine Art unverbindliche alternative Lebensform verkündet. Denn es ist eine Zeit, da man die heilsame Lehre nicht leiden mag, sondern man will die Predigt, nach denen die Ohren jucken. Aber es steht geschrieben, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das bedeutet, der Glaube an Jesus Christus ist keine alternative Lebensform. Er ist das Leben. Die Alternative ist der Verbleib im Tod. Das irdische Volk Gottes war tot unter der Knechtschaft des Fürsten von Ägypten. An ihn war es gebunden und somit unfähig, Gott zu dienen. Aber der Herr hatte es aus dem Tod entrissen und auf den Weg in das Land des Lebens gebracht. Und genau so ist es mit dem geistlichen Volk Gottes, das unter dem Gesetz des Fürsten dieser Welt war und ihm dienen musste. Wie geschrieben steht, ich lese das verkürzt, und auch euch, da ihr tot wart durch Übertretung und Sünden unter dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat, in den Kindern des Unglaubens, unter welchen auch wir alle zuvor unseren Wandel gehabt haben und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie die anderen. Aber Gott hat uns, da wir tot waren in den Sünden, samt Christo lebendig gemacht und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu. Und dass das möglich wurde, wir haben gerade eben daran gedacht, und dass dies möglich wurde, hat der Herr mit seinem Leben und mit seinem Blut für dich und mich erworben, um den Weg frei zu machen, dass seine Gebote in unser Herz gegeben werden können. Und darum stellt sich Gott seinem Volk so vor: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt habe. Und darum erfolgt damals wie auch heute diese Klarstellung, bevor er sein Gesetz vorstellt: Gott ist, er ist der Herr, er ist dein und mein Gott, er ist dein und mein Erlöser. Und jetzt erst beginnt er mit dem ersten Gebot, indem er sagt: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir erinnern uns, dass wir eingangs gehört haben: Wenn es wahr ist, dass Gott der Herr ist, dann kann es keine andere Macht geben, weder neben ihm noch über ihm. Denn gäbe es eine Macht neben ihm, dann wäre er nur ein Herr und gäbe es eine Macht über ihm, dann wäre er nicht Herr. Und wieder wollen wir hier ganz genau hinschauen. Der Herr sagt nicht, du sollst keine anderen Götter über mir haben, sondern er sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Denn auch wenn in unserem Herzen nur ein Nebengott, wenn wir nur einen Nebengott zulassen, dann machen wir schon aus dem Herrn nur noch einen Herrn. Der Herr seufzte einmal über seine Gemeinde, als er schrieb: Ach, dass du doch kalt oder warm wärst! Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Wenn wir Kaltes mit warmem Wasser vermischen, dann wird es lau. Und wenn wir Irdisches mit Himmlischem vermischen und Dinge tun oder zulassen, die wir nicht im Wort Gottes wiederfinden, dann entsteht eine geistliche Lauheit. Der Gott neben dem allein wahren Gott, das ist das Problem. Denn wann immer wir in unserem Herzen eine Entscheidung gegen das Wort Gottes treffen, dann heben wir die ersten Worte Gottes auf, in denen er sich vorgestellt hat. Und wir heben die Wahrheit auf. Denn dann ist er für uns nicht mehr der Herr und er ist für uns auch nicht mehr Herr. Und dazu sagt Samuel: Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. 1. Samuel 15. Und über den Zustand der Lauheit wird im Neuen Testament von der Gemeinde in Laodicea berichtet. Aber es gibt auch im Alten Testament eine aufschlussreiche Begebenheit. Und daraus geht hervor, warum der Herr sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Denn er hatte die Not Israels vorhergesehen, in die sie geraten würden, wenn sie fremde Götter neben sich zulassen würden. Und so geschah es. Israel war durch seine weltliche und abgöttische Umorientierung immer wieder in innere Konflikte und Spaltung geraten und auch in äußere Kriege. Und immer wieder sandte er ihnen Propheten, die ihnen predigten. Nicht, was sie gerne hören wollten, sondern die Wahrheit. Und zu diesen Predigern Gottes gehörte auch der Prophet Elia. Und er sagte ihnen die Wahrheit über ihr Problem. Er sagte ihnen: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Wenn man die Worte Elias hört, dann ist man geneigt, das so als eine Art Anklage und Drohung zu empfinden. Aber die Liebe Gottes äußert sich nie in Anklage, sondern immer in den Worten der Wahrheit. Aber niemals verkauft er uns eine süße Mogelpackung guter Gefühle. Das macht er auch nicht. Jesus Christus ist die Wahrheit und er wird uns immer in Liebe, aber auch eben immer in Wahrheit begegnen. Auch dann, wenn sie wehtut. Doch sein Ziel ist niemals Anklage. Er will, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und uns geholfen wird. Das ist sein Wesen. Denn wenn wir der Wahrheit die Ehre geben, dann geben wir ja ihm die Ehre. Und dann werden wir frei von unserer frommen Kulisse. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit und der Geist der Liebe. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Die Wahrheit ohne Liebe verletzt. Die Liebe ohne Wahrheit, die verführt. Mit dieser hilfsbereiten Gesinnung stellte Gott die Frage an sein Volk: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Aber was ist eigentlich mit dem Hinken auf beiden Seiten gemeint? Und was bedeutet das denn für uns im Neuen Testament? Wenn wir im Himmel und an Gott gebunden sind und daneben auch an die Welt und an Menschen, dann werden wir immer mit inneren Spannungen und großen Konflikten zu tun haben. Das ist unser aller Problem. Ich denke, es ist unser größtes Problem. Und das ist hauptsächlich in uns selbst. Und darum ist es auch in der Gemeinde das größte Problem. Der Herr sagt: Ich bin der Herr, dein Gott. Aber unsere alte Natur sagt: Ich bin der Herr, mein Gott. Und dieser Konflikt, der begleitete auch das Volk Israel durch seine gesamte Geschichte. Das Königreich Israels war zur Zeit des Königs Ahabs und Elias in das Südreich und in das Nordreich gespalten. Südreich war Juda, der Norden war Israel. Und unter dem König Jerobeam war zuvor das Nordreich Israel entstanden. Und der hatte in Israel an zwei Orten Kälber machen lassen, in Dan und in Bethel. Und er ließ die als Götter ausrufen, die das Volk aus Ägypten geführt hätten. Falsche Erlöser. Und damit war noch viel mehr Götzendienst nach Israel gekommen. Überall betete man Baal und auch die Aschera-Bilder an. Und fast das ganze Volk Israel hatte sich mehr und mehr von dem Bund Gottes gelöst. Und der spätere König Ahab und seine Frau Isabel, die ließen die Propheten des Herrn verfolgen und töten. Und auch Elia ließ man suchen, um ihn umzubringen. Denn er predigte das Wort Gottes, aber Weltliches und das Wort Gottes vertragen sich nicht. Aber hatte Gott seinen Bund gelöst? Nein. Der Herr blieb treu. Er wollte, dass sein Volk umkehrt. Und so sandte er ihnen seinen Propheten Elia, dass er ihnen die Wahrheit verkündigte. Und wenn wir das auf unsere Zeit projizieren, wo finden wir uns da wieder in dieser Begebenheit? Nun, das Evangelium ist eine wunderbare, aber eben auch eine sehr ernste Realität. Jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, der erlebt es. Aber unsere alte Natur hasst die Führung durch den Geist Gottes. Unsere alte Natur hasst das Wort Gottes. Und wie Ahab das Wort des Herrn nicht hören wollte, so will auch unser Fleisch das Wort Gottes nicht hören. Denn es steht geschrieben: Das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Die beiden sind wieder einander. Galater 6. Unsere alte Natur will sich nicht unter die Leitung des Heiligen Geistes unterordnen. Darum übrigens die Taufe. Gott aber kann unseren Eigensinn nicht gestatten. Denn das Fleisch kann niemals geistlich werden und umgekehrt kann der Geist auch niemals fleischlich werden. Fleisch und Geist schließen einander aus. Und da ist kein Raum für ein Nebeneinander. Es gibt nur ein Entweder oder ein Oder. Und wegen unseres fleischlichen Wesens wurde ja der Herr Jesus gekreuzigt. Das kann er nicht mehr unterstützen. Er wurde ja dafür zerbrochen. Und wer nun an dem alten Wesen festhält, der wird verderben. Wer aber den Weg des Heiligen Geistes wählt, der wählt das ewige Leben. Galater 6. Und das Beachtliche ist, das ist ein real wirkendes geistliches Gesetz. Und es gilt für jeden von uns, und zwar täglich. Wer sich zu Gott bekehrt und den Herrn Jesus persönlich annimmt, der bekommt einen neuen Bund mit der Gabe des Heiligen Geistes in sein Herz, von dem der Herr sagt, dass er bei ihm bleibe ewiglich. Aber da ist andererseits auch immer wieder unsere alte Natur. Und die will sich zu keiner Zeit der Führung des Geistes unterordnen. Denn sie ist von der Welt und darum will sie immer wieder zurückhaben, was die Welt ihr zu bieten hat. Und so stehen wir immer wieder vor der Wahl, den Weg unserer alten Natur zu gehen. Dann betrüben wir den Heiligen Geist. Aber dann ist da unsere Bindung im Himmel. Und gebunden im Himmel werden wir in der Welt keine wirkliche Freude mehr finden. Darum werden wir in der Welt hinken. Umgekehrt, wenn wir den Weg Gottes gehen wollen und nebenher in der Welt noch gebunden sind, dann können wir auch den Weg der Nachfolge nicht mehr richtig gehen. Und dann werden wir auch im Glaubensleben hinken. Das ist ein Hinken in der Welt, weil wir im Himmel gebunden sind. Und das ist ein Hinken im Glaubensleben, weil wir in der Welt gebunden sind. Nirgendwo kommen wir mehr richtig voran. Die Folgen sind immer wieder innere Konflikte. Auf keinem der beiden Wege können wir wirklich glücklich werden, weil wir in dem jeweils anderen Leben gebunden sind. Und weder auf dem einen noch auf dem anderen Weg kommen wir richtig voran. Denn wir hinken auf beiden Seiten. Und darum stellt uns der Herr immer wieder vor die Entscheidung. Ist der Herr Gott, so folge ihm nach. Ist es ein anderer Gott, und das sind wir ja meist selbst, so folge ihm nach. Und wer der andere Geist neben, wer der andere Gott neben dem Herrn ist, das weiß jedes Kind Gottes selbst. Denn der Heilige Geist wird uns alles lehren, haben wir ja gehört. Aber wie ich eingangs sagte, wenn es wahr ist, dass Gott der Herr ist, dann kann es keinen anderen Gott geben. Aber darin ist doch eine große Herrlichkeit verborgen. Wir haben vorhin gehört, dass er sagt, ich bin dein Gott. Und wir haben diese persönliche Anrede vorhin nur mit dem Blick auf die Verantwortung gesehen, die wir vor ihm haben. Aber in diesen wenigen Worten ist noch sehr viel mehr verborgen. Denn der Herr sagt, ich bin dein. Du bist nicht nur sein Eigentum, sondern er hat sich selbst auch zu deinem Eigentum gegeben. Mit Leib und Leben und Blut. Und wenn du ihn angenommen hast, dann ist er zu deinem Opfer und zu deiner Gerechtigkeit und zu deinem Leben geworden. Ihr sollt mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. Du gehörst nicht nur ihm, sondern er gehört auch dir. Er ist dein Eigentum. Warum? Weil er sich dir geschenkt hat. Mein Freund ist mein. Und ich bin sein, sagte einmal die Braut im Hohenlied. Du bist sein Eigentum, aber er ist auch dein Eigentum. Und wenn du ihn angenommen hast, dann hast du alles. Den Vater und den Sohn. Denn der Vater hat uns seinen Sohn gegeben, um uns mit ihm alles zu schenken. Römer 8. Wie wollen wir denn noch andere Götter neben ihm haben? Was wollen wir denn noch mehr, wenn wir schon alles haben? Denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen, betete der Herr Jesus. Und sagt weiter zum Vater, alles was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und wenn wir uns dem Gebet des Herrn anschließen und zu ihm sagen, alles was mein ist, das ist dein, dann wird auch alles was sein ist, unser sein. Wem wollt ihr folgen? Vor diese Frage wurde Israel gestellt. Und vor diese Frage stellt uns auch Gott. Alle Tage neu, bis an unser Lebensende. Und dieser Entscheidung können wir auch nicht ausweichen. Die Schrift nennt das Glaubensleben. Darum sagt der Herr, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Es gibt kein Dazwischen. Und Wilhelm Busch würde vermutlich sagen, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das Volk antwortete Elia nichts, als er es fragte. Können wir zu einem solchen Evangelium schweigen? Amen.